Hallo und herzlich willkommen zu Best of SHK Show, dem Podcast des Handwerkerradios. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr jeden Freitag spannende Interviews mit Experten aus der SHK-Branche, Handwerkerinnen und Handwerkern und vielen weiteren interessanten Gesprächspartnern aus der SHK Show im Handwerkerradio. In der heutigen Folge spreche ich mit Dr. Wolfgang Schwarz, dem Hauptgeschäftsführer des Fachverbandes SHK Bayern, über die IFH Interm 2022. Die Messe findet vom 26. bis 29. April in Nürnberg statt. Was sich im Vergleich zur letzten Messe 2018 ändern wird, welche Themen im Fokus stehen und auf welche Highlights sich die SHK-Branche freuen darf, das hört ihr gleich im Interview. Dazu habe ich mit Alexander Steinfeld gesprochen. Er ist Energieexperte bei der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft CO2 Online. Wir reden über die steigenden Energiepreise als Folge des Krieges in der Ukraine, über den Ausbau erneuerbarer Energien und über Möglichkeiten, um aktuell Energie und damit bares Geld zu sparen. Die SHK-Show im Handwerkerradio läuft immer donnerstags von 14 bis 16 Uhr und samstags von 12 bis 14 Uhr. Klickt euch gern mal rein unter www.handwerker-radio.de oder holt euch unsere kostenlose Handwerkerradio-App fürs Smartphone. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den beiden Interviews bei Best of SHK-Show. Hallo Herr Dr. Schwarz.
Hallo, Herr Hermannsdörfer.
Herr Dr. Schwarz, die IFH Interm steht in ein paar Wochen vor der Tür, vom 26. bis 29. April in Nürnberg. Jetzt sind ja die Vorzeichen gar nicht so schlecht. Jetzt in den nächsten Tagen und Wochen sollen die tiefgreifenden Corona-Maßnahmen entfallen. Herr Dr. Schwarz, wie blicken denn Sie aktuell auf die Messe?
Also wir blicken nach wie vor sehr positiv auf die Messe. Man muss der Ehrlichkeit halber dazu sagen, dass wir natürlich auch kurz vor Weihnachten haben uns einige den Vogel gezeigt, als es hieß, wir halten an der Messe fest, aber wir haben an der Messe festgehalten. Und für den Mut und die Entschlossenheit, die wir vor Weihnachten an den Tag gelegt haben, werden wir jetzt belohnt, so wie es ausschaut. Die Corona-Kurven flachen überall ab. Und wir rechnen auch damit, dass wir zu sehr viel gelockerten Maßnahmen, die Messe dann entsprechend durchführen können. Genaue Ansagen hier zu machen, ist ja wiederum die Glaskugel, die wir alle nicht haben. Aber wir gehen davon aus, dass es also zumindest nicht mehr 2G plus sein wird. Ich gehe sogar davon aus, dass es 3G sein wird, vielleicht sogar noch weniger. Lassen wir uns überraschen, was die bayerische Staatsregierung bis dahin, das sind ja jetzt von heute angerechnet, Mitte März bis Ende April, immer noch 6 Wochen. Da kann sich noch einiges verändern. Wenn das Wetter schöner wird, rechnen wir damit, dass entsprechend das auch diese Maßnahmen noch entfallen werden oder große Teile der Maßnahmen entfallen werden. Was nicht heißt, dass wir nicht auf die Sicherheit und die Hygienemaßnahmen achten werden. Das heißt, wir lassen die Sicherheit, die notwendige Sicherheit nicht außer Acht. Wir werden selbstverständlich alle Auflagen, die uns die bayerische Staatsregierung oder die Stadt Nürnberg als Kommune, zuständige Kommune, auferlegt, werden wir natürlich nicht außer Acht lassen, werden das alles befolgen. Aber wir wollen es natürlich den Messebesucherinnen und Besuchern so bequem wie möglich machen und so komfortabel wie möglich machen. Und ich rechne fest damit, dass es eine sehr schöne Messe wird, wo auch der persönliche Austausch wieder im Mittelpunkt steht und wo man ohne große Einschränkungen persönlicher Art und Weise entsprechend sich miteinander austauschen kann, miteinander sprechen kann.
Das heißt aber, Sie werden vermutlich auch, sollte es jetzt keine staatlichen Regelungen geben, entweder vom Land Bayern oder von der Stadt Nürnberg, Sie werden trotzdem schauen, dass die Messehalle nicht, ja, dass sie nicht vollgestopft ist, sondern dass die Gänge schön breit sind, dass ein bisschen Abstand zwischen den Ständen ist. Es ist ja verrückt, wenn man Bilder sieht von Messen aus 2019. Das kann man sich ja aktuell gar nicht vorstellen.
Ja, das stimmt. Also man kriegt ja schon Pickel, nervöse Pickel, wenn man irgendwie Bilder sieht, wo Leute, 100 Leute auf dem Haufen stehen. Da wird man heute ja schon nervös. Das ist ja irre. Nein, also wir werden natürlich, wie gesagt, wir werden alle Auflagen, gesetzlichen Auflagen erfüllen. Wir werden aber auch, das habe ich auch gesagt, wir werden zusätzliche Hygienemaßnahmen ergreifen. die aber so erträglich sein müssen aus meiner Sicht, dass sich jeder auf der Messe wohlfühlt. Was nicht heißt, dass wir leichtsinnig werden, aber die Messeaufplanung ist ja schon so gestaltet. Es hat unser Partner, die GHM, die Gesellschaft für Handwerksmessen, hat das schon so gemacht. Die Gänge sind breit genug. Auf den Ständen wird es entsprechende Abstandszonen geben, wo man eben sich miteinander zwar unterhalten kann, aber nicht komplett aufeinander hockt. Wir werden auch dafür sorgen, dass in den Eingangsbereichen, dass zum Beispiel dass die Ticketerfassung und so weiter, das erfolgt alles kontaktlos. Da braucht keiner mehr ein Ticket anfassen, sondern das lädt man sich aufs Handy runter und dann kann man entsprechend mit dem Handy direkt das Messegelände kontaktlos betreten.
Ja, das klingt doch nach einem runden Konzept für einen sicheren Messebesuch. Die letzte Messe ist jetzt schon ein paar Jahre, muss man ja sagen, leider her. Es hat sich viel getan in der Zeit, in der gesamten Welt, auch in der SHK-Branche. Herr Dr. Schwarz, welche Themen stehen denn konkret im Fokus bei der IFH intern?
Also wir haben drei große Themenschwerpunkte. Nummer eins ist natürlich innovatives Heizen. Wir verfolgen das ja, oder die Hörerinnen und Hörer verfolgen das ja auch die ganze Zeit. Innovatives Heizen ist Thema, ein großes Thema. Auch die Förderungsprogramme, die es da gibt derzeit vom Staat, auch die es nach wie vor gibt, für das Heizen zum Beispiel mit Biomasse oder auch die Kesselsanierung generell oder den Einbau einer Wärmepumpe, solche Sachen, alles das steht im Vordergrund. Das ist der Schwerpunkt innovatives Heizen, innovative Heiztechniken. Wir haben den zweiten Schwerpunkt, wird sein Hygiene, und zwar in den Bereichen Trinkwasser als auch Luft. Also Trinkwasserhygiene, ein Megathema, ein nach wie vor großes Thema. Mhm. Seit Inkrafttreten der Europäischen Trinkwasserverordnung Anfang der 2000er Jahre bis heute von ungebrochener Aktualität. Aber das gibt jetzt nicht irgendwie einen 23. August, sondern wir haben da wirklich auch neue Sachen zu sagen und auch auf unserem Stand neue Sachen anzubieten dazu. Und wir werden auch ein Seminar dazu haben für die Monteure, die dann entsprechend sich parallel zum Messebesuch dort fortbilden können. Das zweite Thema noch ergänzend ist Hygiene Luft. Lufthygiene war ja in aller Munde jetzt mit der Desinfektion und Hygienemaßnahmen in Klassenräumen zum Beispiel, Lufthygiene. Auch dafür werden wir was anbieten. Das Thema Lüftung zieht also auch bei uns stark an. Und das dritte Thema wird sein, die Digitalisierung verbunden mit der Gebäudeautomatisierung, also die Gebäudeautomation. Welche vernetzten Systeme gibt es? Wie arbeiten die zusammen? Was spielen dabei digitale Hilfsmittel für eine Rolle? Alles das wird entsprechend bei uns auf der Messe abgebildet. Dafür gibt es die großen Hersteller. Es gibt auch kleine Hersteller, die pfiffige Lösungen anbieten. Unser Ehrgeiz ist es, dass wir die gesamte Produktpalette aus den Bereichen, die ich genannt habe, abbilde. Also von Sanitärtechnik über Heizungstechnik, Lüftungstechnik, Gebäudeautomatisation und alles, was da drum gehört. Da gehören aber dann auch Dienstleister dazu, wie zum Beispiel EDV-Dienstleister. Was gibt es für Programme, EDV-Dienstleistungsprogramme für den Handwerksbetrieb? Und solche Sachen, dann werden wir eine Sonderschau haben, auch ein sogenanntes Barcamp, wo sich die Leute zueinander finden können über ein elektronisches Medium, wo sie sich zu einem Thema austauschen können. Mhm. Das ist also das, was zurzeit sehr en vogue ist und was es vor 4 Jahren auf der letzten Messedurchführung noch nicht gab.
Ja, jetzt haben wir schon einige Punkte angesprochen, beziehungsweise Sie haben einige Punkte genannt, was sich im Vergleich zur letzten Messe vor 4 Jahren geändert hat. Gibt es noch irgendwas, was Sie besonders hervorheben möchten, worauf sich die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr besonders freuen können, was es vielleicht vor 4 Jahren so in dieser Form noch nicht gab?
Ja gut, also wir werden das Forum haben. Das Forum gab es zwar vor 4 Jahren schon, aber die Themen, die wir dort spielen, sind natürlich auch moderne Themen, sind aktuelle Themen, die es vor 4 Jahren teilweise noch gar nicht gab. Wir werden Diskussionsrunden dort haben. Wir werden sogenannte Talks haben, also Talkrunden, die auch moderiert sein werden. Und da haben wir dann entsprechend auch die Themen, die ich gerade gesagt habe, Zukunft der Heiztechnik, Hygiene und die smarte Gebäudeautomation. Mhm. Außerdem haben wir im CCN Ost täglich kostenfreie Schulungen und die werden auch teilweise mit Zertifikaten durchgeführt für Monteure, also für Leute, die mitgereist sind mit ihren Chefs. die können sich dort entsprechend zu den Themen Trinkwasserhygiene, zur TRGI, also zur technischen Regelgasinstallation und auch zu Vorschriften zur Heizöllagerung nach AWSV fortbilden. Es gibt eine kurze Schulung zwischen 45 Minuten und 1,5 Stunden, kann man selber sich verschiedene Blöcke zusammenstellen, kann dort entsprechend mit hinkommen, kriegt hinterher eine Teilnahmebestätigung ausgestellt und kann sich dann weiter auf die Messe machen, den Messebesuch. Wir werden haben, das gab es vor 4 Jahren auch nicht, wir werden haben die sogenannte Straße der Innovationen. Mhm. Auf der Straße der Innovationen gibt es von verschiedenen Herstellern einzelne Exponate, über die man sozusagen auf dem Weg in der Messe stolpert, als Straße der Innovationen sozusagen, ja. Stolpersteine. Und dann kann man sich dort das anschauen, kann es scannen, das Teil oder das Ausstellungsstück, was einen interessiert, kann man es einscannen und erhält dann die Standnummer des Ausstellers und kann sich dann zu dem Aussteller hinbegeben und kann dann sich dort entsprechend dieses Teil, was man dort gesehen hat, entsprechend dieses Exponat ausführlich anschauen. Und das ist uns wichtig auf der Messe. Wir haben ja auch immer eine persönliche Messe. Auf den Messen finden wir immer auch unsere Ansprechpartner. Das heißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch die Chefs, finden immer ihre lokalen Ansprechpartner. Sie finden die Leute aus dem Außendienst bei den Herstellern oder auch beim Fachgroßhandel. Die werden alle auf der Messe dann entsprechend vertreten sein.
Ja, also auch da kann man einige Punkte herauslesen, dass es auch noch vernetzter wird, noch digitaler die Messe, wenn Sie sagen, man kann was scannen, wird dann direkt zum Stand quasi geführt. Das klingt alles nach einem sehr guten Konzept. Und vermutlich braucht es das auch, denn auf die SHK-Branche warten große Zukunftsaufgaben. Wir haben die Wärmewende, haben Sie vorher kurz angesprochen, was es da alles an Technologien, an Innovationen gibt. Die alternde Gesellschaft ist ein weiterer großer Punkt, der auf die SHK-Branche auch mit zukommt. Wie passt sich die Messe diesen großen Herausforderungen an?
Ja, also wie gesagt, wir haben diese Schwerpunktthemen. Wir achten darauf, dass wir auch einen gesunden Mix bei den Ausstellern haben. Das heißt, wir haben aus jedem Bereich viele Aussteller, wir haben die Marktführer auch dabei, wir haben aber nicht nur die Marktführer, ich möchte es betonen, eine Messe wird interessant dadurch, dass man nicht nur die Marktführer hat, weil die sehe ich an jeder Ecke, sondern die Messe wird auch interessant dadurch, dass ich Aussteller habe im mittleren Segment und im kleinen Segment, die pfiffige Lösungen anbieten, die vielleicht Lösungen anbieten, die noch nicht so marktgängig sind oder nicht so weit verbreitet sind, aber die doch für den einen oder anderen eine sehr gangbare Lösung darstellen. Sie haben angesprochen den Badbereich, Generationenbäder, barrierefreie Bäder, barrierefreies Bauen. Auch dazu werden wir auf unserem Stand, der Stand der Fachverbände in Halle 4, Angebote haben. Wir werden dort jemanden haben, auch von unserem Zentralverband, der entsprechend auch deutschlandweit das Thema koordiniert, barrierefreie Bäder, Generationenbäder. Es gibt dazu ja auch Förderprogramme von der KfW und so weiter. Also auch über solche Sachen kann man sich bei uns informieren und auch bei den entsprechenden Ausstellern, speziell eben auch auf der Sanitärseite. Also auch die Sanitärseite ist auf unserer Messe sehr stark vertreten. Wir haben keine reine Heizungsmesse, ich möchte es betonen, sondern wir haben durchaus eine gemischte Messe mit allen Bereichen. Und wir sind sehr froh darüber, dass uns auch die großen Sanitäraussteller, die treu zum Handwerk stehen, die Treue gehalten haben und auch wieder dabei sein werden.
Herr Dr. Schwarz, dann freue ich mich selbst auch auf diese Messe. Ich werde dieses Jahr auch zum ersten Mal dann mit vor Ort dabei sein. Freue mich auf die Durchführung. Ich danke Ihnen ganz recht herzlich für dieses kurze Interview, für die Infos rund um die IFH Interim 2022. Danke Ihnen.
Ja, sehr gerne und ich freue mich auf Sie und auf alle Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer, die kommen möchten. Informieren Sie sich auf der Seite ifh-intern.de. Da finden Sie auch eine Möglichkeit, sich online entsprechend eine Karte direkt auszudrucken und dann entsprechend ohne Stress auf die Messe anzureisen.
Vielen Dank für diesen Hinweis zum Schluss. Vielen Dank, Herr Dr. Schwarz.
Sehr gerne, auf Wiederhören.
Hallo, Herr Steinfeld.
Guten Tag und viele Grüße aus Berlin.
Herr Steinfeld, die Energiepreise gehen durch den Krieg gegen die Ukraine durch die Decke. Täglich gibt's neue Rekorde bei den Spritpreisen und auch Gas und Heizöl erreichen aktuell Höchststände. Wie schätzen Sie als Energieexperte die aktuelle Situation ein?
Ja, wir sehen, dass sich die Preise sehr stark entwickelt haben. Sie sind stark gestiegen für Gas, wie aber auch für Strom. Verbraucher, die jetzt einen neuen Tarif suchen, haben es wirklich sehr schwer, dort noch was Passendes zu finden. Aber auch viele Bestandskunden mussten Preiserhöhungen über den Jahreswechsel hinnehmen. Und das belastet Haushalte, gerade geringverdienende Haushalte, besonders stark. Und wie sich jetzt auch die Preise entwickeln werden und wie sich auch die Versorgungssicherheit entwickeln wird, ist noch total offen und schwer vorauszusagen. Die aktuelle Krise macht das eigentlich fast unmöglich. Wir sehen aber dort Bemühungen auf nationaler, auf europäischer Ebene auch von dieser Abhängigkeit vom russischen Gasimporten wegzukommen. Kurzfristig schon, aber natürlich auch mit einem längeren Zeithorizont. Wichtig ist, dass die Preise vernünftig und stabil bleiben und dass für einen sozialen Ausgleich gesorgt wird. Das ist eine politische Aufgabe. Aber was die Abhängigkeit vom russischen Gas angeht, kann auf jeden Fall jeder was tun.
Sie haben die Abhängigkeit angesprochen. Deutschland bezieht mehr als 50% aktuell an Gas aus Russland. Auch Öl und Kohle wird aus Russland hier importiert. Ja, Putin hat Anfang der Woche angekündigt, man könnte den Gashahn zudrehen. Das heißt, Deutschland macht sich durch diese Abhängigkeit ja auch in einer gewissen Weise erpressbar, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir sind dadurch erpressbar geworden. Wir müssen aber auch sagen, dass die Wärmeversorgung für diese Heizperiode gesichert ist. Die Speicher sind gefüllt. Es wird weiterhin Energie oder Gas geliefert aus Russland. Das gefällt natürlich nicht jedem, aber ist für die Versorgungssicherheit erstmal wichtig. Wie es dann aber in der nächsten Heizperiode aussehen wird, da gibt es einfach auch noch viele Fragezeichen. Also ein Lieferstopp hätte auf jeden Fall Auswirkungen auf unsere Energieversorgung, wie Sie das angesprochen haben, dass wir dort bis zu 50% bei Gas abhängig sind. Das wird einen Unterschied machen. Deswegen ist ja auch angekündigt worden, dass Reserven aufgebaut werden und dass die Abhängigkeiten auch kurzfristig reduziert werden müssen.
Ja, Abhängigkeit kurzfristig reduzieren, das ist sicher ein gutes Ziel, durch den Ausbau von LNG-Terminals, durch den Ausbau erneuerbarer Energien. Das sind ja alles trotzdem Lösungen, die uns jetzt nicht für die nächste und auch nicht für die übernächste Heizperiode helfen werden, sondern also gerade die LNG-Terminals frühestens 2024, 25, wenn ich die erneuerbaren Energie anschaue. Der Ausbau von Windrädern dauert ja aktuell, ja, bis da ein Windrad steht, 7 bis 10 Jahre. Verbessern Sie mich, wenn ich falsch liege, aber wie kann man da jetzt ein bisschen Tempo reinbringen?
Ja, also für die ganz kurzfristige Reaktion darauf haben wir natürlich nicht so viel Spielraum. Trotzdem hat die Europäische Union angekündigt, jetzt kurzfristig bis zur nächsten Heizperiode die Gaslieferung um 2 Drittel zu reduzieren. Und das soll mit 3 Säulen passieren. Das eine ist, wir werden kurzfristig Energie sparen, also in einem nationalen oder europäischen Akt, dass jeder mit anpackt und jeder auch zum Teil ein bisschen verzichtet und jeder im Teil auch investiert. Das ist ja das Regeln und Herunterregeln der Heiztemperatur um 1 Grad. Das spart 6% Energie schon. Auch geringinvestive Maßnahmen, wie zum Beispiel der hydraulische Abgleich, der kann kurzfristig vorgenommen werden. Und auch bis zur nächsten Heizperiode können noch etliche Millionen Wärmepumpen ausgetauscht werden. Also da haben wir schon noch ein paar Hebel. Dann soll in die bestehenden Energiequellen investiert werden, also der Import aus Gaspipelines aus Algerien, Aserbaidschan und Norwegen soll gestärkt werden und es sollen neue Quellen erschlossen werden, eben Flüssiggas aus Katar, den USA, Ägypten oder Westafrika. Das sind alles Möglichkeiten, wie man auch nochmal kurzfristig an alternative Energien herankommen soll. Aber der langfristige Horizont ist natürlich so, dass wir uns wünschen, noch stärker selber unsere Energie erzeugen können, zumindest auf dem europäischen Markt, dort mit erneuerbaren Energien ja selbst gut aufgestellt zu sein. Aber das dauert ein bisschen länger, das stimmt.
Jetzt muss ich noch einen anderen Teilaspekt mit ansprechen, der mir jetzt gerade noch einfällt, wenn wir über den Ausbau der Energien sprechen oder das Erschließen neuer Märkte. Ministerpräsident von Bayern, Markus Söder, hat in dieser Woche die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke mit ins Spiel gebracht, hat jetzt natürlich nicht direkten Einfluss auf die Wärmeerzeugung, würde aber den, den Strom günstiger machen. So vielleicht der Gedanke von Markus Söder. Wie stehen Sie dazu, Atomkraftwerke jetzt länger am Netz zu lassen oder vielleicht sogar zu reaktivieren?
Also wir brauchen Strom und diverse Stromquellen. Es gibt immer noch ein Achtel der Energie, des Stroms, das aus Gaskraftwerken erzeugt wird. Also auch da können wir uns unabhängiger machen. Ich denke nicht, dass Atomkraftwerke dafür aber die richtige Lösung sind. Der Ausstieg aus der Atomkraft ist beschlossen. Die letzten Meiler gehen vom Netz. Es wäre viel zu aufwendig und unsicher, diese wieder zu reaktivieren. Ich glaube, da haben wir andere Möglichkeiten. Da sind wir auch im europäischen Markt noch viel besser vernetzt, können da noch viel mehr von Importen aus Nachbarländern zum Beispiel profitieren und ja dann selber in erneuerbare Energien investieren. Aber mit Atomkraft werden wir dort nicht weiterkommen.
Okay, jetzt war ja der Einstieg von uns, dass die Preise aktuell so hoch sind, egal ob man mit Gas oder mit Erdöl heizt. Herr Steinfeld, welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt kurzfristig auch für jeden Einzelnen Energie einzusparen und somit auch bares Geld zu sparen?
Wir empfehlen Energiespartipps und Möglichkeiten zu Sanierungen und kleineren Maßnahmen auf co2online.de. Wir sind ein unabhängiges Informationsportal, wo sich jeder informieren kann, welche Maßnahmen er beim Heizen, beim Stromsparen oder auch bei der Gebäudesanierung vornehmen kann. Und das Kurzfristige, was man machen kann, ist, sein eigenes Heizverhalten nochmal zu überdenken und zu kontrollieren. Die Heiztemperatur um 1 Grad zu senken, das sollte auf jeden Fall ein Ziel sein und das ist auch gar nicht so schwer. Also wenn wir uns auf 21 Grad Temperatur einigen können, das reicht, damit man nicht friert oder das ist eine angenehme Wohntemperatur. Und man braucht sie eigentlich auch nur dort, wo man sich auch gerade befindet im Haus. Das heißt, in anderen Räumen, in denen man sich nicht aufhält, kann man die Temperatur absenken. Genauso, wenn man das Gebäude, also die Wohnung oder das Haus verlässt. Oder auch wenn man lüftet. Viele Leute lüften noch mit Kippfenster stundenlang. Dabei ist es ganz wichtig, ja, die Heizung herunterzudrehen, das Fenster weit aufzureißen, die frische Luft reinfließen zu lassen und dann das Fenster wieder zu schließen. Auch das spart an Energie. Und auch beim Thema Warmwasser kann jeder mit anpacken. Sparduschköpfe verbrauchen nur 50% des Wassers und damit auch nur der Energie, um das Wasser zu erzeugen. Aber das Duschgefühl bleibt das gleiche. Also da muss ich nochmal gar nicht groß verzichten. Und auch beim Strom kann man sparen, indem man auf LED-Glühlampen setzt und die alten endlich rausschmeißt, die sowieso nicht mehr im Handel sind. Man kann auf Standby verzichten und bei der Anschaffung von energieeffizienten Geräten darauf achten, ja, dass sie das richtige Label tragen, dass sie in einer möglichst hohen Energieeffizienzstufe sind. Dann, wenn man da eine Investition macht, dass man dort gerade bei den Geräten, die länger laufen, die den ganzen Tag laufen, wie der Kühlschrank, die Waschmaschine und so weiter, dass man dort ein wirklich energieeffizientes Gerät hat.
Ja, das sind doch schon mal ein paar wertvolle Tipps. Lassen Sie uns noch auf andere Marktteilnehmer blicken. Schauen wir uns mal den Bereich Wohnungseigentümer an oder auch potenzielle Bauherren. Was können die jetzt beachten, wenn sie entweder schon eine Wohnung oder ein Haus haben, das vermietet wird oder gerade in der Planung sind, etwas Neues zu bauen?
Also Wohnungseigentümer können auf jeden Fall auch geringinvestive Maßnahmen einsetzen. Der hydraulische Abgleich ist immer noch nicht in 80% der Gebäude vorgenommen worden. Das ist auf jeden Fall nochmal ein großes Stück Energieeinsparung, was dort brach liegt, spart bis zu 15% ein. Es gibt noch immer viele alte Heizungspumpen in den Heizkellern. Auch hier sollte man auf eine Hocheffizienzpumpe setzen. Und das sind wirklich die Sachen, die kann ich jetzt noch in diesem Sommer umsetzen und dann zur nächsten Heizperiode steht das. Langfristig muss man sich natürlich darüber Gedanken machen, das Gebäude energetisch instand zu setzen, zu schauen, dass die Dämmung vernünftig ist, dass die Fenster getauscht sind und dass man sich dann auch Gedanken über eine neue Heizung macht. In Zukunft wird es nur noch erneuerbare Heizung geben. Warum fängt man jetzt nicht damit an und macht dort den ersten Schritt und gehört noch zu denen in der Straße, die das schon umgesetzt haben? Und da sind dann eben Heizsysteme wie die Wärmepumpe oder mit Ausnahme natürlich auch die Holzpelletheizung. Und vor allen Dingen aber, dass das besonders sichtbar ist, die Solarenergie auf dem Dach, Photovoltaik und Solarthermie, da kann man auf jeden Fall auch ein eigenes Zeichen setzen und dann so vielleicht auch Freunde, Bekannte, die Nachbarn mit motivieren, dass sie auch mitmachen, dass sie auch Teil dessen sind. Ich glaube, das ist besonders wichtig, dass wir dort alle mit anpacken und alle überzeugen, jetzt die richtigen Schritte zu tun. Und für die, die planen und neu bauen wollen, die haben natürlich jetzt die Möglichkeit, die bestehenden Technologien, die es ja schon alle gibt, zu nutzen, um wirklich ein Gebäude und ein Haus zu schaffen, was fast gar keine Energie mehr verbraucht. Also hier reden wir vom Passivhaus oder Null-Energie-Haus, wo wir uns wirklich auf den Weg machen, ja, brauchen wir eigentlich noch eine Heizung? Oder sind wir nicht selber die Heizung, weil das Gebäude so gut gedämmt ist, dass wir mit unserer Körperenergie und mit der Abwärme von elektronischen Geräten schon das Gebäude mitheizen? Dazu braucht es natürlich eine super Dämmung. Dazu braucht es ja auch große Fenster, die die Sonne reinlassen. Dazu braucht es ja viele Komponenten am Gebäude, aber die gibt es alle schon. Also wir haben die technologischen Elemente alle da, sie müssen nur eingesetzt werden und dann haben wir auch die Möglichkeit, ja, klimaneutrale und energieeffiziente Gebäude zu bauen. Dazu muss man jetzt den ersten Schritt gehen. Das wäre meine Empfehlung. Wir empfehlen ganz klar, dort einen Energieberater oder eine Energieberaterin mit reinzunehmen. Die haben alles im Überblick. Die können über die Gewerke hinausschauen und alles miteinander zu kombinieren. Die wissen, welche Komponenten und welche Möglichkeiten es am Markt gibt. Sie helfen auch bei der Beantragung von Fördermitteln. Das ist ein besonders wichtiges Thema, weil Sanierung kostet. Und wenn man dann noch bis zu 50% der Kosten wieder zurückbekommen kann, ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Entscheidung. Und ja, man stellt damit sicher, dass die Sanierung oder der Neubau dann auch wirklich, wirklich wirksam ist. Also wir haben das gemerkt, viele Maßnahmen werden umgesetzt. Und am Ende bringen sie gar nicht so viel Energieeinsparung, wie man sich errechnet oder erhofft hat. Also wir haben in einem Feldversuch herausgefunden, dass beim Heizungstausch die Energieeinsparung zwischen 8 und 50% liegt. Und das ist Wahnsinn. 50% klingt gut, aber 8% ist gar nichts. Und deswegen ist es wichtig, eine Energieberatung dabei zu haben, die Heizung optimal einzustellen, die richtige Reihenfolge zu wählen, also erst den Energieverbrauch und Bedarf des Gebäudes zu senken. Und dann die Heizung auszutauschen und dann hat man auch die Chance, mit den Maßnahmen und dem eingesetzten Geld die größte Wirksamkeit zu erreichen.
Herr Steinfeld, lassen Sie uns abschließend noch auf unser Handwerk, auf das SHK-Handwerk blicken. Ich kriege von vielen Handwerkern mit, die aktuell von Kunden, ja, von ängstlichen Kunden auch überrannt werden, die nicht genau wissen, was sollen sie jetzt tun in der aktuellen Situation. Der Handwerker wird ja auch immer mehr zum Berater, ja, für Alltagsfragen. Was können Sie für einen Tipp an das SHK-Handwerk ausgeben? Wie kann man sich in der aktuellen Situation, in dieser ungewissen Situation verhalten? Wie kann man mit Kunden richtig kommunizieren?
Ja, Verbrauchern sollten wir auf jeden Fall raten, einen kühlen Kopf zu bewahren. Der Planungsprozess für die größere Gebäudesanierung hat einen Zeithorizont von 1, 2 Jahren mittlerweile. Oder wenn es sogar eine Schritt-für-Schritt-Sanierung ist, sind es ja auch mehrere Jahre. Das heißt, natürlich soll man jetzt nichts überstürzen und genau nachdenken. Es gibt kleinere Maßnahmen. Ich glaube, das nimmt einen auch immer so ein bisschen die Handlungsunfähigkeit, die man spürt. Man kann ja gar nichts machen, aber kleine Sachen, Heizverhalten, hydraulischer Abgleich kann man machen. Und dann sollte man ganz in Ruhe in den Beratungsprozess und den Planungsprozess für die Sanierung gehen. Und Handwerkern raten wir auf jeden Fall, das Thema ernst zu nehmen. Über die Gewerkeränder auch hinüberzuschauen, sich da auch für die Zukunft auch aufzustellen. Also die Nachfrage, sie ist ja schon sehr hoch, das spüren ja Handwerker auch, und sie wird hoch bleiben. Das heißt, jetzt mit Neueinstellungen, mit Azubis darauf zu reagieren, dem zu begegnen, ist eine gute Investition, denn die Sanierung bleibt ein Zukunftsthema über viele Jahrzehnte noch weiter. Und es ist gut, sich weiterzubilden, auch im Bereich erneuerbare Energien, dort kompetent beraten zu können, den Verbrauchern oder den Kunden auch das Gefühl zu geben, dass man die Ahnung und das Wissen hat, ganzen Komponenten miteinander zu kombinieren, wirklich eine ganzheitliche Lösung, eine kompakte Komplettlösung anbieten zu können, vielleicht auch mit den angrenzenden Gewerken sich noch stärker zu vernetzen, um solche Lösungen anbieten zu können. Wenn man das selber nicht kann, dann kann man das Gefühl vermitteln, dass man da eine gute Lösung hat. Davon profitiert ja dann auch der Kunde und der kommt dann gerne wieder zurück.
Herr Steinfeld, in diesem Sinne, vielen lieben Dank für Ihre Tipps, für die Antworten zu diesem ja sehr spannenden Thema. Wir werden schauen, wie sich es weiterentwickelt. Viele Grüße nach Berlin und nochmal vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, Dankeschön.
Ja, und das war's schon wieder mit Best of SHK Show. Ich sage vielen Dank an Dr. Wolfgang Schwarz und Alexander Steinfeld für die beiden Interviews. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da. Ich freue mich auch über eine Bewertung oder einfach über eine Empfehlung an einen Kollegen, an eine Kollegin, an euren Chef, ganz wie ihr möchtet. Ja, ich sage jetzt nur noch vielen Dank an euch fürs Einschalten. Wünsche euch einen schönen Tag, bleibt gesund und wir hören uns spätestens in der nächsten Woche wieder.